In einem Krankenhaus in Flensburg wird bei einem Patienten der irreversible Hirntod festgestellt. Kurze Zeit später steht fest, dieser Mensch möchte seine Organe spenden. Jetzt wird die Deutsche Stiftung Organtransplantation informiert und macht sich zusammen mit dem medizinischen Transportdienst der Johanniter auf den Weg. Eines der Organe soll ausgeflogen werden.
Die Besonderheit bei dieser Spende in Flensburg war nun, dass der Flieger, mit dem dieses Team anreisen sollte, in Flensburg selber auf diesem Fliegerhorst nicht landen konnte. Der nächstgelegene Flughafen ist dann in Sonderburg, also in Dänemark. Und wir haben dann gemeinsam mit unserer Leitstelle über die Bundespolizei eine Eskorte an der Grenze bereitstellen lassen, sind also mit unseren Fahrzeugen mit Blaulicht bis zum Grenzübergang gefahren, haben dort eine Eskorte bekommen.
Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können.
Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark.
Wer heute diese Folge eingeschaltet hat, der hat gleich ein Thema gesehen, mit dem er sich entweder, bei dem er sich jetzt gut auskennt, weil er sich darüber schon informiert hat, oder aber, weil es ihn interessiert, was jetzt hier kommt, weil er eben noch nicht so viel weiß. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich freue mich sehr über meine beiden Gäste heute. Ich habe heute zwei im Studio. Einmal Antje Winkler von der DSO, Deutsche Stiftung Organtransplantation, und Ole Niemann von der Johanniter Unfallhilfe, beziehungsweise der Koordinator des medizinischen Transportdienstes. Schön, dass ihr bei mir seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Und warum ihr zu zweit da seid, das erklären wir jetzt gleich, denn wir wollen natürlich einmal wissen, was ist eure Aufgabe, wie das alles zusammenhängt, wer ihr überhaupt seid, was ihr überhaupt macht. Das hören wir uns immer am Anfang einer Folge gerne kurz an, deswegen haben wir das mal einmal zusammengefasst.
Die Deutsche Stiftung Organtransplantation, kurz DSO, ist die deutschlandweite Koordinierungsstelle für Organspenden. Sie organisiert die Organspende ab der Meldung eines möglichen Spenders durch ein Krankenhaus bis zur Übergabe der Organe an die Transplantationszentren. Für die DSO-Region Nord gibt es in Hamburg ein eigenes Büro, um eine flächendeckende Unterstützung auch in Schleswig-Holstein und Hamburg sicherzustellen. Der Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr erreichbar und einsatzbereit. Für den Transport sind in Schleswig-Holstein und Hamburg die Johanniter zuständig. Sie transportieren mit dem medizinischen Transportdienst Blutproben und Spenderorgane zu den Krankenhäusern. Außerdem fahren sie Ärzteteams für die Entnahme zu Spezialkliniken. Ausgestattet sind die Johanniter dafür mit speziellen PKW und Kleintransportern und für die oft eiligen Fahrten auch mit Blaulicht und Martinshorn.
Ja, jetzt hat man vielleicht von euch beiden schon mal gehört, was ist die Organisation dahinter, wer seid ihr, aber wie das miteinander zusammenhängt und was euer Job ist, ja, warum ihr natürlich perfekt in den Helfer-Podcast passt, das wollen wir jetzt einmal klären. Antje, du bist bei der DSO-Koordinatorin. Und was koordinierst du?
Also ich koordiniere den ganzen Prozess vor Ort, die ganzen Untersuchungen, das Erheben der Befunde. Bin die ganze Zeit in Verbindung nach der Organtransplantmeldung mit den Zentren, weil wenn irgendwelche Fragen noch auftreten, wenn noch Untersuchungen gebraucht werden und natürlich dann mit dem Johanniter Transportdienst zusammen, dass man dann halt plant, wie wird das Organ von A nach B transportiert, wenn es dann durch Organtransplant zu einer Vermittlung kam.
Und da kommen wir zu dir, Ole, denn der Transportdienst, der medizinische Transportdienst der Johanniter ist dann für den Weg vom Krankenhaus der Organe zu den Empfängern zuständig. Ihr werdet beauftragt von der DSO, aber ihr seid auch vorher schon in Zusammenarbeit, ne? Denn irgendwie müsst die Koordinatorin auch ins Krankenhaus.
Richtig, genau. Der medizinische Transportdienst macht die gesamte Transportlogistik hinter einer Organspende. Mhm. Das geht meistens damit los, dass wir Koordinatorinnen oder Koordinatoren von der DSO in die Spenderkrankenhäuser transportieren. Wir transportieren Blutproben in Labore, wir transportieren chirurgische Entnahmeteams, die kommen, um ein Organ zu entnehmen und dann damit auf Reisen gehen. Und dann kommt der eigentliche Part des Organtransports, wo wir also dafür zuständig sind, die entnommenen Organe in die Zielkrankenhäuser zu fahren.
Das heißt aber, von wo bekommt ihr eure Einsätze? Gibt es da auch eine Art Leitstelle? Bei der Feuerwehr kennt man das irgendwie, ne? Wenn man die 112 anruft, aber das ist ja in der Organspende etwas anders. Also ihr kriegt den Auftrag der DSO, aber woher kommt das alles? Wie läuft das ab?
Genau, wir haben eine eigene Leitstelle, die in Hannover sitzt. Die Johanniter in Hannover machen die gesamte Dispo für unsere Einsatzfahrzeuge im gesamten norddeutschen Raum und ruft an auf den Einsatztelefonen in unseren Fahrzeugen und gibt dort die Einsatzaufträge durch. Unsere entscheidende Aufgabe in der Leitstelle ist zu überlegen, wie können die Wünsche der DSO, die Transportwünsche der DSO bestmöglich umgesetzt werden. Da geht es also um die Frage, mit welchem Transportmittel soll das Ganze umgesetzt werden, welches Einsatzfahrzeug ist gerade am nächsten dran, welcher Fahrer ist vielleicht gerade aus dem Schichttausch gekommen, also noch am frischesten, um vielleicht die längste Strecke zu fahren. All das sind Überlegungen, die unsere Leitstelle vornehmen muss, um diese Transportaufträge der DSO umzusetzen.
Antje, jetzt haben wir es gerade schon gesagt, du als Einsatzleiterin in der Klinik quasi, weil alle ja im Prinzip auch auf deine Informationen angewiesen sind in dem Moment. Ist einem das manchmal bewusst, was da für eine Riesentruppe eigentlich gerade drumherum am Werkeln ist, inklusive Ärzte, inklusive Transportdienst?
Also das ist mir immer bewusst. Also ich muss ja dafür Sorge tragen, dass alle Personen, die zu der Organexplantation, also zu der OP, müssen alle zum bestimmten Zeitpunkt in dieser Klinik sein. Und ich meine, wenn man eine Spende in Hamburg hat, ist der Flughafen, wenn er benötigt wird, jetzt grundsätzlich nicht so weit weg. Aber wenn es jetzt zum Beispiel eine Spende in Flensburg ist und alle Teams müssen rechtzeitig da sein, also wirklich, man macht einen OP-Zeitpunkt für in der Nacht um 2 und alle müssen pünktlich da sein, also das ist schon sehr aufreibend teilweise, wirklich alle Personen, die da sein müssen, dann wirklich an diesem Ort zu haben.
Du hast ja gerade schon gesagt, das kann überall passieren. Wie kann man das vielleicht mal erklären? Sie habt ein Einsatzgebiet, in dem Fall den norddeutschen Raum. Kann eine Organspende quasi überall stattfinden oder müssen Organspender dann in ein bestimmtes Krankenhaus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also in jedem Bundesland gibt es Entnahmekrankenhäuser, wo eine Organspende durchführbar ist. Also die einen OP aufweisen, die eine Intensivstation haben, die Beatmungsbetten haben. Also da gibt es die Kliniken, sodass ein Organspender nicht verlegt werden muss in ein anderes Krankenhaus.
Und das kann in ganz Hamburg, in ganz Schleswig-Holstein passieren. Das kann also auch mal nach Husum gehen, kann mal in Kiel sein, dann das nächste Mal aber auch wieder in Hamburg. Oder wo seid ihr überall unterwegs?
Ganz genau. Also in ganz Hamburg, Schleswig-Holstein. Es kann auch oder es könnte auch eine Spende auf Sylt sein. Das ist natürlich eine extreme Herausforderung, dann alles so zu koordinieren, dass man dann pünktlich quasi vor Ort ist. Aber das kann in jeder Uniklinik hier in unserem Gebiet sein. Das kann das kleinste Krankenhaus am Rande der Stadt sein.
Die Johanniter Unfallhilfe kann als eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland sehr flexibel reagieren auf die Transportaufträge der DSO, weil wir hier in Norddeutschland an mehreren Standorten, nämlich in Hamburg, in Lübeck und in Kiel, Einsatzfahrzeuge vorhalten können, die den Auftrag für die DSO übernehmen können. Es ist häufig so, dass wir für Multiorganspenden auch mit mehreren Einsatzfahrzeugen dann vor Ort sind an den Spenderkrankenhäusern, dass wir also als Hamburger Transportdienst zusammenarbeiten mit Kolleginnen und Kollegen aus Kiel oder aus Lübeck, die dann dort zusammenkommen, sodass wir mit 4, 5, 6 Einsatzfahrzeugen dort vor Ort sind, um gemeinsam den Auftrag der DSO abzuwickeln.
Weil es dann nach einer Spende oder in der Spende auch passieren kann, dass ein Organ in den Süden, eins in den Osten, Norden, sonst wohin fährt und jeder mit einem anderen Organ unterwegs ist und ja, wie gesagt, diesen ganz vielen Menschen gleichzeitig geholfen werden kann. Das heißt, das passiert alles zeitgleich.
Das passiert zeitgleich und die Logistik-Herausforderung ist genau das, was du gerade sagtest. Es geht in jede Himmelsrichtung. Die Organe als solche müssen natürlich mit oberster Priorität als erstes transportiert werden. Das sind mitunter sehr lange Wegstrecken, die dort zurückgelegt werden müssen. Aber auch alle Personen, die wir in die Spenderkrankenhäuser transportiert haben und alles Material, was wir dorthin transportiert haben, muss schlussendlich auch wieder zurück. Das heißt, wir haben dann ein ganzes Bündel an Transportaufträgen, das wir eben mit unseren Einsatzfahrzeugen bewältigen müssen. Und da muss unsere Leitstelle in Hannover priorisieren, was ist jetzt am wichtigsten, welches Organ ist am dringendsten, welche Fahrten werden mit Blaulicht gefahren, welche vielleicht ohne. Und dafür sind wir natürlich darauf angewiesen, dass auch alle Beteiligten mitdenken, also dass sowohl die DSO Transportaufträge erstellt, die in sich schlüssig sind und dass unsere Leitstelle entsprechend disponiert und Fahrzeuge für die Aufträge auswählt, die dafür eben am besten geeignet sind.
Aber bevor ihr alarmiert werdet, passiert ja noch was anderes und da kommst du natürlich, Antje, ins Spiel, die DSO. Magst du da mal erzählen, wie das abläuft? Wie werdet ihr eigentlich in die Spur gebracht bei der DSO?
Es ist immer ein Patient, der eine Hirnschädigung oder mit einer Hirnschädigung in eine Klinik eingeliefert wird. Und nachdem die Hirntod oder die sogenannte Irreversibilität der Hirnfunktion untersucht wurde und der Hirntod festgestellt worden ist, wird mit den Angehörigen gesprochen, wenn es keinen Organspendeausweis gibt. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ja ein Patient kommt mit einem Organspendeausweis in die Klinik und mit den Angehörigen wird nicht mehr gesprochen. Es wird immer mit den Angehörigen gesprochen. Aber es gibt halt sehr, sehr wenig Patienten, die einen Organspendeausweis haben, wo halt dann auch explizit draufsteht, ich möchte ein Organ oder Gewebespende haben oder ich lehne es grundsätzlich ab. Mhm. Also mit den Angehörigen muss immer gesprochen werden. Und wenn es eine Einwilligung für eine Organspende gibt, dann wird bei uns angerufen und dann wird der Patient vorgestellt und wenn Hirntoddiagnostik untersucht wurde und abgeschlossen wurde, die Einwilligung vorliegt, wird alles, also dieser ganze Fall aufgenommen und dann können wir als Koordinatoren in die Klinik fahren. Also speziell jetzt entweder hier in Hamburg oder in die Klinik nach Sylt oder Flensburg, also alle Kliniken. Und dann würden wir die Janita anrufen, werden dann entweder direkt aus unserem Büro abgeholt oder von zu Hause. Und dann werden wir in die Klinik gefahren durch den diensthabenden Fahrer. Und nachdem wir die ganzen Protokolle, die ganzen rechtlichen Voraussetzungen vor Ort geklärt haben, wird Blut abgenommen, was in unser Referenzlabor speziell bei uns jetzt nach Lübeck gefahren wird, um nochmal eine Blutgruppe zu untersuchen. Also die ganze Virologie sich anzuschauen, ob es eine Hepatitis gab.
Es muss geprüft werden, liegt eine Krankheit vor vielleicht bei dem Verstorbenen, ja?
Ganz genau, also gerade was die Virologie betrifft und dann würden wir dieses Blut abnehmen und dann kommt wieder unser Fahrer ins Spiel, der dann egal wo die Spende stattfindet, das Blut dann nach Lübeck fährt.
Das heißt aber auch, man muss ja mal, um mal so ganz kurz aufzufassen, Organspende ist für viele vielleicht gar kein Begriff richtig. Da steckt ja immer ein Schicksal dahinter einer Person, die verstorben ist. Das kann aber ja durch einen Unfall sein. Es kann auch andere Gründe geben. Ihr prüft logischerweise einmal ab, gibt es Krankheiten? Sonst macht es keinen Sinn, dort eine Organspende voranzutreiben, wenn im Prinzip ja, man würde nichts Krankes jemand anderes geben. Ja, weil man will ja eigentlich Leben retten mit den Organen, die gespendet werden können.
Ganz genau. Also es ist eine sehr komplexe Arbeit, wenn wir speziell vor Ort sind. Wir müssen, wie ich schon gesagt habe, die ganze rechtliche Voraussetzung muss geklärt werden, ob ein Staatsanwalt mit ins Boot geholt werden muss bei nicht natürlichen Tod oder bei einer ungeklärten Todesursache. Mhm. Das muss im Vorfeld abgeklärt werden und dann müssen wir natürlich schauen, wir sprechen immer mit den Angehörigen nochmal persönlich oder per Telefon, erklären, wenn noch irgendwelche offenen Fragen sind und in dem Zuge, wenn es nicht schon durch die Ärzte passiert ist, erheben wir noch mit dem diensthabenden Arzt oder der diensthabende Arzt hat ohne uns eine weitläufige Anamnese umzuschauen, ob es eine Krebsvorgeschichte gibt, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt, dann also wirklich ins Detail, dass wir halt den möglichst besten Empfängerschutz dann auch haben. Mhm. Und dann fangen wir an, pro Organ Untersuchungen durchführen zu lassen, um halt zu gucken, wie ist die Funktion. Weil es gibt keine Altersbeschränkungen, also in dem Sinn, wenn ein Neugeborenes auf die Welt kommt, sind sehr spezielle Diagnostiken durchzuführen für die Hirntoddiagnostik, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ich habe einen Diabetes und ich bin 60 Jahre alt und ich komme für eine Organspende nicht in Frage. Ein Organspender, den ich persönlich erlebt habe, war über 90 Jahre alt. Also was ist halt in vielen Köpfen drin, dass man halt zu alt für sowas ist. Aber das stimmt in dem Sinn so nicht. Und das haben wir auch. Und da kann Ole mir beipflichten. Wir waren zum Tag der Organspende in Kiel vor ein paar Jahren. Und da kam immer wieder die Frage, ach, ich bin doch zu alt und ich bin zu krank. Und da haben wir vielen ja, viele oder eine gewisse Krux aus dem Kopf dann rausbekommen.
Weil man sich das falsch vorstellt vielleicht. Ja, ich bin sehr froh, dass ihr heute da seid, dass man da mal drüber sprechen kann, weil ich glaube, dass vielen Menschen das gar nicht so bewusst ist, was im Hintergrund alles passieren muss, vor allem auch logistisch, dass das gut funktioniert, vor allem ja auch gut zu wissen, wenn man selber mal darauf angewiesen wäre, ein Organ empfangen zu wollen, weil man es braucht, weil man sonst vielleicht irgendwann nicht mehr weiterleben kann, ja, zu wissen, wer dafür eintätig ist, was da alles im Hintergrund passiert. Und wie geht das weiter, wenn man weiß, ich weiß nur so als Laie, es gibt ja Tausende, die auf Wartelisten stehen und Organe brauchen, tagtäglich.
Also wir arbeiten mit Eurotransplant, dazu gehört unter anderem halt Länder wie halt Deutschland, Österreich, Kroatien, Slowenien und so weiter. Und die pflegen die Wartelisten. Also wenn ein Patient gelistet wird, wird es dann über ein Transplantationszentrum bei Eurotransplant gelistet. Und dann haben die Patienten eine gewisse Punktanzahl. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also ich habe einen Patienten, der wird Herz, Lunge, Leber, Nieren, Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse und vielleicht sogar der Dünndarm mitgemeldet, dann geht das bei Eurotransplant ein. Wir stehen in sehr engem Kontakt mit Eurotransplant und die schauen sich dann die Listen an, wo steht ein Patient ganz oben, und dann wird ein Organ in diesem Zentrum angeboten und dann entweder bekommen wir die Rückmeldung über Eurotransplant, dass ein Herz zum Beispiel in Deutschland akzeptiert wurde. Oder Slowenien ruft bei uns direkt als bei den Koordinatoren an und sagt, wir haben akzeptiert und wir wollen jetzt die Transportlogistik besprechen. Und dann besprechen wir das mit den Johannitern, wann sollen die vor Ort sein und wie das dann quasi alles weitergeht.
Und jetzt wollen wir mal über einen Fall sprechen, den ihr erlebt habt gemeinsam. Wann war das, wo wart ihr unterwegs und was waren vielleicht die Besonderheiten bei diesem Einsatz, bei dieser Organspende?
Wir haben vor einigen Jahren, Antje und ich, eine Organspende realisiert in Flensburg in einem Krankenhaus. In Flensburg ist die Besonderheit für uns im Rahmen der Transportlogistik zu gucken, welche Teams kommen von wo und auf welchem Wege. Wir fahren Teams grundsätzlich auch bodengebunden, wenn die aus Krankenhäusern kommen, die in der näheren Umgebung liegen. Mhm. Wenn die von weiter weg kommen, wie Antje schon erzählt hat, mitunter auch aus den ET-Verbundländern, dann werden die eingeflogen. Wir haben eine geringe Zeitspanne, um den gesamten Organtransport abzuwickeln. Sobald das Organ einmal entnommen ist, gibt es eine Konservierungszeit, nennt sich das, also wie lange das Organ quasi in der Transportbox haltbar ist, transportabel ist. Mhm. Und deswegen ist es kriegsentscheidend, mit welchem Transportmittel diese Entnahmeteams anreisen. In Flensburg gibt es einen Fliegerhorst, der ist grundsätzlich geeignet, um dort mit kleinen Flugzeugen anzureisen. In dem Fall war es so, dass ein relativ großes Entnahmeteam, fünfköpfig, dort anreisen wollte, um das Herz zu entnehmen und dann entsprechend in das Zielkrankenhaus zu bringen. Mit einem sogenannten Organ Care System, OCS. Das ist eine alternative Transportform. Das kann man sich simpel gesagt vorstellen als eine Transportbox, in der das Spenderherz eingenäht wird tatsächlich und dann schlagend in dieser Box transportiert wird. Das dient dazu, diese Konservierungszeit zu verlängern. Die liegt regulär bei ungefähr 4 Stunden und mit einem OCS-Gerät kann man diese Zeit nahezu verdoppeln.
4 Stunden heißt, entnommenes Herz, was ja da noch geschlagen hat, muss innerhalb von diesen 4 Stunden beim Empfänger wieder transplantiert sein.
Ganz genau.
Sonst ist es nicht mehr brauchbar.
Ganz genau. Wir reden also nicht über 4 Stunden reine Transportzeit, sondern wir reden über Abklemmen, Einpacken, dann muss sich das OP-Team wieder ausschleusen, dann müssen die runterkommen zu unseren Einsatzfahrzeugen, wir fahren los und im Zielkrankenhaus geht das dann quasi von vorne los.
Und die Ärzte müssen es auch wieder einsetzen, das muss ja auch sofort klappen, das ist ja jetzt nichts, was mal eben so angeschlossen wird, das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen kompliziert, ne?
Also in der Regel ist es so, dass jetzt, wenn es zum Beispiel ein Team für das Herz kommt oder auch ein Team für die Lunge, dass die während der OP schon mit dem, also quasi mit dem Empfängerkrankenhaus telefonieren, mit den Ärzten telefonieren, und quasi schon sagen, also ihr könnt schon anfangen, ihr könnt das schon vorbereiten, jenes vorbereiten, sodass das wirklich just in time Hand in Hand dann läuft, dass wenn quasi das Team mit dem entnommenen Herz in dem Empfängerkrankenhaus ankommt, dass sie einfach bloß noch in den OP gehen müssen, um dieses Herz zu transplantieren. Also das ist wirklich zeitlich ganz, ganz eng getaktet. Und deswegen darf da zeitlich auch nichts dazwischen kommen.
Jetzt habt ihr ja genau diesen Fall gehabt, mit einem Herz. Das heißt, das ist eigentlich, habe ich jetzt mal so rausgehört, das Organ, wo es am schnellsten gehen muss. Es ist ja auch das komplexeste Organ. Also wer hätte es sich anders ausdenken können, ja.
Richtig, genau. Deswegen müssen wir hier mit unseren Einsatzfahrzeugen auf Sonder- und Wegerechte zurückgreifen. Das heißt, wir fahren die Teams und auch die Organe mit Blaulicht. Die Besonderheit bei dieser Spende in Flensburg war nun, dass der Flieger, mit dem dieses Team anreisen sollte, in Flensburg selber auf diesem Fliegerhorst nicht landen konnte. Landebahn zu kurz, also musste ausgewichen werden. Und der nächstgelegene Flughafen ist dann in Sonderburg, also in Dänemark. Und wir können mit unseren Einsatzfahrzeugen nicht einfach über die Grenze fahren. Wir brauchen dann eine Eskorte. Und wir haben dann gemeinsam mit unserer Leitstelle und mit Antje als Koordinatorin bei der DSO über die Bundespolizei eine Eskorte an der Grenze bereitstellen lassen, sind also mit unseren Fahrzeugen mit Blaulicht bis zum Grenzübergang gefahren, haben dort eine Eskorte bekommen, weil wir nicht mit Blaulicht in Dänemark fahren dürfen. Ach so. Das heißt, dort gibt es dann eine Eskorte von der dänischen Polizei, die uns nach Sonderburg gebracht hätte, wenn dann nicht in letzter Minute doch nochmal umdisponiert worden wäre, weil sich dieses Entnahmeteam dann entschieden hatte, mit weniger Personal anzureisen. Damit war eine Landung in Flensburg dann doch möglich. Und ja, dann mussten alle wieder umdrehen. Und diese Momente, dass sich so ein Plan ändert, so ein Logistikplan ändert, die haben wir ganz häufig, weil ja einfach viele Unwägbarkeiten im Rahmen einer solchen Organspende auftauchen und es ganz häufig so ist, dass es einen groben Zeitplan gibt, bevor wir anfangen mit der Organspende und sich dieser Zeitplan im Verlauf einer Spende mitunter auch 5-6 Mal ändern kann. Also auch unsere Fahrerinnen und Fahrer, die ja für die Dauer der Operationen vor dem Krankenhaus warten, mitunter 6, 7, 8 Stunden lang warten, die kriegen neue Transportziele zugewiesen und müssen sich immer wieder auf neue Fahrstrecken einstellen. Und das ist natürlich für die Leute, die das bei uns ehrenamtlich machen, auch eine große Herausforderung, weil sie innerhalb dieser 24-Stunden-Schichten mitunter sehr lange Wartezeiten überbrücken müssen, um danach noch lange Wegstrecken zu fahren. Denn die Transporte, die wir bodengebunden machen, die sind nicht immer zum nächsten Flughafen, denn viele Organe, die fahren wir komplett bodengebunden und das deutschlandweit. Das sind also lange Strecken, auf die man sich ein bisschen vorbereiten muss und für die man natürlich ausgeschlafen und fit sein muss, um diesen Auftrag dann noch sicher durchführen zu können.
Und am Ende ist ja euer Auftrag dann auch erfüllt, wenn der Transport stattgefunden hat, wenn das Organ einem anderen Menschen irgendwo im Eurotransplantbereich, muss man dann jetzt ja dazu sagen, das weiß man ja vorher auch nicht, wo es hingeht, ja, das Leben retten kann. Denkt ihr da überhaupt noch drüber nach, in eurem Job, dass man jetzt wirklich mit jedem Organ, was da, was da auf die Reise geschickt wird, eigentlich einen Menschen gerade retten kann und für den das Allergrößte ist, dass das gerade passiert?
Ich denke da sehr häufig dran. Also natürlich, während der Spende funktioniert man, weil halt sehr, sehr viel auf dem Spiel steht und dass halt nichts vergessen wird und alles. Aber wenn dann die Spender erfolgreich war, denkt man schon natürlich nach und man erfährt ja auch, wie alt ist der Empfänger, ist es ein kindlicher Empfänger, ist es ein Baby, ist es jemand, der schon 12 Jahre auf eine Niere wartet. Und in unserem Job als Koordinator ist es dann noch so, dass wir diese Spende nachbearbeiten, sodass wir in den Empfängerzentren quasi noch nachfragen, wie geht's den Patienten, ist die OP gut verlaufen, also die Transplantation gut verlaufen. Und da werden auch für unsere Angehörigen, wenn sie vorher dann natürlich einwilligen und dies auch möchten, können sie in anonymisierter Form dann einen Brief bekommen. Und viele Angehörigen melden sich auch jedes Jahr zum Todestag des Verstorbenen, um halt nochmal zu wissen, Mensch, geht's dir noch gut? Mein Kind oder mein Ehemann oder meine Ehefrau lebt ja weiter.
Trauer und Glück hängen da ganz eng beieinander. Und das ist, sind auch beide Felder, beide Seiten, die ihr bei der DSO erlebt. Nämlich den Spender, der verstorben ist, aber auch die Empfänger letztendlich, die ja ihr Glück gar nicht fassen können, dass sie weiterleben dürfen, weil sie eine Spende bekommen. Und man kann ja auch, wenn man will, zu Lebzeiten sollte man sich damit mal beschäftigt haben. Ich habe das auch irgendwann einfach getan. Mich interessiert es natürlich auch selbst, was ist mit mir mal? Oder ich möchte natürlich auch wissen, wenn ich mal ein Organ brauche, wenn wir können das alle nicht voraussehen, wie das mit uns mal sein sollte, dann möchten wir natürlich auch, dass es genügend Spender gibt. Und da kann man sich auch informieren, auch bei euch selber bei der DSO, dso.de. Inwiefern kann ich da mit euch Kontakt aufnehmen? Kann ich da auch Fragen stellen?
Also es gibt unsere Internetseite, wie du schon gerade sagtest, www.dso.de. Und da ist halt alles nochmal erklärt zu den ganzen Regionen. Da sind wir aufgeführt, wer arbeitet für die Region Nord zum Beispiel. Es gibt einen gewissen Fachwissenspool, den man sich runterladen kann oder halt durchlesen kann. Und auch wir Koordinatoren sind mit einer E-Mail-Adresse hinterlegt, sodass man natürlich auch eine Frage stellen kann.
Ole, jetzt haben wir ja auch schon viel über die Johanniter, über den medizinischen Transportdienst gesprochen, die ihr dann auf den Straßen unterwegs seid. Das ist bei den Johannitern ein Ehrenamt, was da durchgeführt wird. Das geht mit ehrenamtlichen Helfern. Wie kriegt ihr denn so eine Truppe zusammen? Ich meine, 24/7 quasi ein Team zu stellen, ist jetzt auch keine kleine Aufgabe wahrscheinlich.
Nein, das stimmt. Das ist keine kleine Aufgabe. Wir haben am Standort in Hamburg aktuell 40 Fahrerinnen und Fahrer, die in unserem Team arbeiten. Dazu gehören auch Werkstudenten, aber die ganz überwiegende Mehrheit unserer Fahrerinnen und Fahrer macht das als ein ehrenamtliches Engagement. Die Leute, die zu uns kommen, um sich ehrenamtlich zu engagieren, werden eingearbeitet in einer Hospitationsphase, sodass beide Seiten die Möglichkeit haben, sich das Ganze einmal anzusehen. Und für uns eben auch die Möglichkeit zu sagen, ja, dieser Interessent fährt gut Auto, der hat einen guten Umgang. Wir brauchen Leute, die bereits im Vorwege Erfahrungen haben mit dem Fahren mit Blaulicht. Also gerne Leute, die vielleicht in der Freiwilligen Feuerwehr schon engagiert sind. Polizistinnen und Polizisten, die das als Ehrenamt noch nebenher machen möchten. Leute aus dem Rettungsdienst, die also eine gewisse Erfahrung in dem Bereich Blaulichtfahrten mit sich bringen. Und die im Optimalfall auch eine sanitätsdienstliche oder rettungsdienstliche Ausbildung mit sich bringen. Es ist wichtig, dass sich unsere Fahrgäste bei uns wohlfühlen. Denn es ist natürlich schon so, dass Antje nach einem Tag in einer Organspende mitunter nach 18 Stunden am OP-Tisch aus diesem Krankenhaus wieder rauskommt und wir ja auch die Koordinatorinnen und Koordinatoren wieder nach Hause fahren. Und da muss es einfach möglich sein, dass die sich bei uns in einem vernünftigen Fahrzeug bewegen mit Fahrerinnen und Fahrern, bei denen sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen.
Und am Ende steht, glaube ich, dass man nach Hause geht und weiß, es wurde heute nach einem erfolgreichen Einsatz, nach einer erfolgreichen Spende wieder vielen Menschen geholfen. Das kriegt man nicht gleich mit, aber ich glaube, dass im Kopf kann das schon viel mit einem machen. Ich sage auf jeden Fall ganz lieben Dank, dass ihr heute beide zu Gast wart hier bei uns im Podcast, dass ihr darüber gesprochen habt. Es war sehr, sehr interessant, mal einen Einblick in eure Arbeit zu haben, was da alles passieren muss. Und wer noch mehr Infos braucht, wir haben es im Podcast schon erwähnt, der kann natürlich nachschauen auf dso.de zum Beispiel oder ihr schaut mal auf die Seite der Johanniter.de. Ja, auch da findet man sehr viele Informationen, auch über den medizinischen Transportdienst aus Hamburg, aus Lübeck, aus Kiel. Lieben Dank, dass ihr unsere Gäste wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen. Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein rsh-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der rsh-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.